von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
Hallo an alle ZuhörerInnen. Aus dem Live-Studio begrüßen euch Nikita an der Moderation und Valerie in der Technik. Heute mit einer Sondersendung zum Thema Wohnen als Menschenrecht und Zusammenleben in urbanen Räumen. Wir haben am 1. Februar ein Interview mit der Gruppe Zwangsräumungen verhindern geführt. Die Gruppe ist aus der Kampagne Ein Kommune entstanden, über die wir im Frühling letzten Jahres auch berichtet hatten. Heute hört ihr also statt der gewohnten Podcast-Sendung das Interview mit Xandi, Lori und Flo von Zwangsräumungen verhindern. Wohnen ist von der UN als Menschenrecht deklariert worden und laut Amnesty International wird dieses Menschenrecht in Österreich besonders schlecht geschützt. Aufgrund multipler Krisen steigt die Anzahl an wohnungslosen Menschen auch in Österreich rasant an. In Wien allein finden täglich 7 Zwangsräumungen statt. Die Gruppe Zwangsräumungen verhindern hat sich zum Ziel gesetzt, sich dagegen zu organisieren. Aber es gibt noch mehr Aspekte rund um das Thema Wohnen in urbanen Räumen, die Gruppe beschäftigt. Was sie alles machen, erfahrt ihr gleich, sobald wir mit dem Beitrag starten.
Du bist aktivistisch aktiv, kämpfst für das gute Leben für alle oder willst einfach nur etwas verändern? Tipping Points 8 in Wien wartet auf dich. Vom 24. bis zum 26. Februar dreht sich in Wien alles um die Themen Bewegungsaufbau, Kämpfe für Gerechtigkeit und wie Gruppen sich ermächtigen können, um etwas zu verändern.
Tipping Points bietet euch an einem Wochenende ein vielfältiges Programm zu Moderation, Aktionsplanung und Training, Rechtshilfe, Pressearbeit, Strategieentwicklung, nachhaltigem Aktivismus, sicherer Kommunikation und Kampagneplanung.
Tipping Points 8 vom 24. bis zum 26. Februar in Wien. Ihr könnt euch ab sofort auf der Webseite anmelden.
www.tippingpoints.live. Herzlich willkommen bei Von unten im Gespräch. Wir sprechen heute mit der Gruppe Zwangsräumungen verhindern. Der Name sagt eh schon viel aus. Bei mir sitzen heute Xandi, Lori und Flo. Und ich würde gerne mit der Frage starten, wie ihr überhaupt entstanden seid, also wie eure Gruppe entstanden ist.
Ja, also unsere Gruppe ist quasi als Produkt einer Kampagne entstanden, die in Wien letzten Jahres, also 2022 im März, ein Haus besetzt hat und vor allem dort dann auf wohnungspolitische Themen, unter anderem auch Zwangsräumungen, auch auf die Inflationswelle, die angefangen hat, dort schon sich bemerkbar zu machen, zu reagieren und vor allem auch aus der Defensive herauszukommen. Es waren sehr viele antifaschistische Gruppen am Anfang oder auch Personen, Einzelpersonen auch an dieser Kampagne beteiligt. Das war eben halt, weiß nicht, die letzte halbe Jahr hat man sich mit diesen Corona-Rechten beschäftigt, mit den antifaschistischen Protesten dagegen. Und man hat gemerkt, man ist da sehr in der Defensive und es braucht aber eben irgendwie eine offensive linke Politik, um auch Antworten auf soziale Fragen zu finden, um so auch der Rechten teilweise auch eben halt etwas entgegenzusetzen oder den gesellschaftlichen Resonanzraum zu nehmen. Und nach dieser Hausbesetzung, die ein sehr schnelles Ende durch die Polizei gefunden hat, war aber dann der Wunsch da, diese wohnungspolitischen Fragen und als antikapitalistische Gruppe irgendwie auch stärker daran zu arbeiten und das abseits von so linker Kampagnenpolitik. Und so haben wir uns dann eigentlich zusammengefunden aus sehr unterschiedlichen Zugängen, also Leute, die schon auch länger in der radikalen Linken organisiert waren, die aus anderen Gruppen gekommen sind, wir aber auch aus Einzelpersonen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung hatten. Also wir waren auch, haben halt versucht, einen sehr offenen Zugang auch zu haben, um halt Menschen einzubinden, die einfach Lust haben, was Neues auch auszuprobieren.
Wir haben, von unten hat ja eh damals berichtet, auch über die Hausbesetzung. Wollt ihr vielleicht nochmal kurz erzählen von der Kampagne Ein Kommun und von diesem speziellen Haus, warum ihr dieses Haus damals ausgewählt habt?
Ja, das ist schon eine Zeit her, aber ich versuche mich da noch so zu erinnern. Also es wurde, das war ein Gebäude, das im staatlichen Besitz, also von den österreichischen Bundesbahnen war. Das dann, hat sich dann im Zuge der Besetzung herausgestellt, die Nutzungsrechte vergeben hat an eine Wiener Privatklinik. Und da haben wir eben auch, weil das ja auch im Zuge eben halt noch der Pandemie war, versucht auch eine Kritik an privatisierten Gesundheitssystem oder an ökonomisierten Gesundheitssystem auch mit dieser Hausbesetzung zu verbinden. Und was da auch dann noch herauskam durch unsere Recherchen war, dass das mal jüdisches Eigentum war, das von den Nazis arisiert wurde und das bis heute noch nicht restituiert wurde. Und da wollten wir auch mit der Besetzung darauf aufmerksam machen, dass eben ja in Österreich das, was halt gerne von der Bundesregierung irgendwie eine Vergangenheitspolitik irgendwie bedeuten soll, ja, auf einer materiellen Ebene überhaupt nicht noch sich irgendwie mit einer Wiedergutmachung zeigt.
Und dann eigentlich nochmal perfider, dass das jetzt nochmal leer steht eigentlich, weil das ist ja echt ein riesiges Gebäude, was ich mich erinnern kann. Vielleicht zu der Frage, wie organisiert ihr euch? Also habt ihr Treffen und wie versucht ihr andere Leute auch mit einzubinden, die jetzt eben vielleicht nicht aus dieser linken antifaschistischen Bubble in Wien kommen?
Hallo nochmal, danke für die Einladung. Ja, also wir organisieren uns irgendwie, also am Anfang war das alles ziemlich spontan, würde ich sagen. Also es gab einige Treffen und es wurden einfach, also es kamen auch alle Interessierten mal, die aus der radikalen Linken selbst sich irgendwie für wohnungspolitische Themen interessiert haben. Und als Gruppe dann selber war unser Anspruch eben irgendwie so Zugang über die radikale Linke hinaus irgendwie zu bieten. Und wir haben uns dann so eine Art offenes Treffen überlegt, also einfach ein Treffen, das wir veröffentlichen, wo dann alle Leute, die Lust haben oder interessiert sind, kommen können. Und dadurch sind dann eigentlich relativ viele neue Leute auch in die Gruppe gekommen, die teilweise auch noch gar nicht davor irgendwo organisiert waren oder generell jetzt auch noch nicht so viel mit in der radikalen Linken oder mit der Politik dort irgendwie zu tun hatten. Und es war, glaube ich, richtig spannend, auch so die unterschiedlichen Zugänge und Erfahrungen, die da mitgebracht wurden, kennenzulernen. Und ich habe das Gefühl, dadurch ist auch was ganz Neues entstanden, was ich auch selber irgendwie davor noch nie in der Art erlebt habe. Und genau, es ist auch mega schön zu sehen, wie viel das auch Leuten, die irgendwie neu sind in dieser ganzen Politik und ich weiß nicht, dieser Praxis unter Anführungszeichen, wie sehr das auch die dann irgendwie so begeistern kann und wie viel sich auch in deren ja, Persönlichkeit irgendwie so verändert hat in den letzten Monaten. Also ich glaube, wir haben das schon geschafft, da irgendwie nochmal ganz andere Leute zu erreichen, auch wenn es jetzt noch nicht in diesem großen Ausmaß passiert ist, wie wir uns das vielleicht auch oft haben.
Wie versucht ihr durch das Projekt Linke und klassistische Kämpfe zu verbinden? Und ist es irgendwie auch als Kritik an der derzeitigen linken Praxis oder Mobilisierungsversuchen in Österreich zu verstehen?
Naja, also unser Anspruch war, das, was Xandi schon gesagt hat, eben so eine Art, also die nicht nur in der Defensive zu arbeiten, sondern auch offensiv irgendwie Themen von links zu besetzen oder unsere eigene Analyse und Kritik zu bestimmten Fragen ja, unter die Leute zu bringen. Aber ich glaube außerdem, also es geht uns eben ja nicht nur um die Rechten. Also wir behandeln dieses Thema oder beschäftigen uns damit ja nicht nur, weil die Rechten das machen oder das irgendwie polemisch benutzen, sondern auch, weil wir alle als Einzelpersonen davon betroffen sind, also Miete und Wohnung. Und diese Wohnungsfrage ist ja ein Thema, das uns alle auf ganz unterschiedliche Weisen betrifft, weil wir ja alle in diesem System leben und alle unsere eigenen Struggles haben, mit denen wir täglich kämpfen, sei es zu hohe Miete oder hohe Gaskosten, zu wenig Geld, Teuerung, Inflation, Heizung, die ausfällt. Also ich glaube, das war irgendwie so unser Anspruch, auch unsere eigenen Lebensumstände zu politisieren und in Kämpfe zu verwandeln und uns von unten her auch auf die ganz kleinen Fragen, die unser aller Leben betreffen, irgendwie so zu organisieren und zusammenzutun. Also ich glaube, es ist auch so ein Organisierungsversuch von unten ein bisschen zu verstehen und jetzt nicht nur eine Reaktion auf die Rechten. Das wollte ich noch ergänzen.
Voll, und ich glaube halt, was halt sonst immer sehr so eine Routine sich geschlichen hat in der radikalen Linken oder auch so ja, gewisse Protestformen sich einfach so quasi so automatisch entwickelt haben, die halt vor allem auf so Mobilisierung setzen und sowas wie Organisierung da überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also eben, was du gerade gesagt hast, Lori, so Organisierung von unten, das wird zwar in Konzeptpapieren so über die Krise der radikalen Linken dann gern halt irgendwie genannt, aber es wird halt selten der Schluss daraus gezogen, sich dann halt tatsächlich auch anders zu organisieren, anders aufzustellen, andere Themenbereiche auch zu finden, neue Wege zu gehen, wo man auch die Angst hat, auch Fehler machen zu können. Und ich glaube, das ist halt etwas, wo wir auch gemerkt haben, dass auch so vom politischen Ansatz dann eine unglaubliche Lücke auch in Wien war, zumindest in der radikalen Linken. Also wo halt eben antikapitalistische Praxis, gerade auch im wohnpolitischen Bereich, aber auch darüber hinaus, sehr stark gefehlt hat. Und dass es, also auch obwohl wir sehr jung sind als Gruppe, unglaubliche Resonanz erfahren hat. Also jetzt nicht nur in der Szene, sondern auch darüber hinaus, also auch mit dieser Besetzung hat man schon unglaublich viel ist in die Medien geschafft, hat eine unglaublich positive Resonanz von Anwohnerinnen, von Leuten, die über die Medien darüber erfahren haben, wahrgenommen. Und wir haben dann auch so Fahrraddemos gemacht gegen Miete und Inflation. Da waren auch die Reaktionen von Passantinnen und Zuhörenden sehr positiv. Und da hat man schon irgendwie so gemerkt, okay, dann gibt es auch eine verstärkte Medienöffentlichkeit. Auf einmal war Puls 4 da, wollte uns über eine Doku über Wohnungspolitik in Wien dann auch hören und hat uns da interviewt. Also da haben wir schon irgendwie gemerkt, wow, wir haben da eine Lücke gefüllt. Ja? Und das ist eigentlich ein guter Weg, den wir jetzt anfangen zu gehen.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich auch überrascht war, wie positiv die Medienberichte waren und wie viel sie eigentlich von dem Wording von euch übernommen haben, auch öffentlich, weil das ist normalerweise, also es ist nicht so selbstverständlich. Eine Frage zur Organisierung. Ich stelle es mir als Herausforderung vor, wenn man halt sonst nur so in seiner eigenen politischen Bubble halt ist. Also wie geht's euch damit? Wie erlebt ihr das, da mal echt rauszugehen und ganz bewusst rauszugehen und halt sich dann halt auch ganz und bewusst mit Leuten zu organisieren, weil mit Leuten zu sprechen ist ja nochmal was anderes, als sich gemeinsam zu organisieren, die dann einfach überhaupt nicht aus dieser linken Bubble kommen.
Ja, ich glaube, das hat, da sind viele Herausforderungen auch an uns als Gruppe gestellt, weil es ein bisschen darum geht, auch aus der eigenen Komfortzone heraus zu agieren und rauszukommen. Und gerade so Verständigungsschwierigkeiten, sowohl auf jetzt rein sprachlicher Ebene als auch in der Art, wie man eben versucht, Menschen von politischen Themen, sie für politische Themen zu sensibilisieren, deren Alltag eben vielleicht ein ganz anderer ist als der typische Alltag einer Aktivistin. Ja, das sind schon Herausforderungen, mit denen wir uns eben auseinandersetzen müssen und die auch häufig Thema sind, wenn wir untereinander versuchen herauszubekommen, wie wir Leute besser erreichen können, wie wir irgendwie in die Kämpfe eingreifen können oder Menschen eben in ihren Kämpfen unterstützen.
Vielleicht eben darauf anschließend auch vielleicht eine Anekdote von einem unserer offenen Treffen oder von den Erfahrungen, die wir da auch gemacht haben. Es ist halt eben, wie schon gesagt, unglaublich herausfordernd, dann auch Grundsätzliches erklären zu müssen. Also was man eigentlich sonst, wie du gesagt hast, in so einer politischen Bubble in der Linken eigentlich als Voraussetzung schon empfindet, dass man gar nicht mehr drüber reden oder das erklären muss, dann dort aber auf Unverständnis stößt. So, also wenn man sich irgendwie, wenn man darüber redet, okay, eigentlich warum zahlen wir überhaupt Miete, ist das überhaupt, muss das überhaupt so sein, ja? Also muss das alles diese Warenform annehmen und damit dieses ausschließende Eigentumsprinzip. Das muss man dann halt mal grundlegend erklären können, warum das falsch ist und was wir da als Gegenbild, als Utopie vielleicht auch eben halt dagegen stellen. Und da hat man eben nicht nur diese sprachliche Ebene gehabt, sondern auch so ein Habitus, also so eine Habitusform von linken Plenars, die wirken auf Leute, die jetzt nicht so diese Erfahrungen schon haben, unglaublich abschreckend. Und das haben wir schon gemerkt, so dass wir da auch selber konzeptionell etwas verändern müssen bei unseren offenen Treffen, dass es halt nicht in dieses linke Plenar-Runden-Ding reinrutscht, weil das einen total ausschließenden Charakter auch haben kann.
Und gleichzeitig wollen wir ja auch nicht irgendwie jetzt so eine identitäre, ich weiß nicht, Unterschichtsfetischisierung machen, indem wir jetzt sagen, nur weil Leute betroffen sind von gewissen Themen, wollen wir uns jetzt unter allen Umständen mit denen organisieren und gleichzeitig irgendwie so Sachen hinnehmen, die sie sagen, die vielleicht rassistisch sein können oder sexistisch sein können oder antisemitisch. Also wir wollen da schon auch ganz klar irgendwie so auf Leute zugehen, aber auch gleichzeitig, also einfach in die Diskussion treten. Und ich finde, das ist eh auch eine Form von Wertschätzung, dann auch zu widersprechen und irgendwie so in der Diskussion vielleicht auch dieses Bild erzeugen, so hey, es könnte auch anders sein, als es gerade ist. Es muss nicht so bleiben. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen der Knackpunkt und auch die Schwierigkeit, die wir ein bisschen haben, dass wir schon irgendwie einen gewissen Anspruch haben an eine Welt, wie wir sie gern hätten und gleichzeitig eine Realität haben, die Millionen Kilometer weit davon entfernt ist. Und das irgendwie so zusammenzubringen, ist, glaube ich, so die Schwierigkeit, vor der alle Linken stehen, aber die wir ja auch immer dann so in diesen alltäglichen Begegnungen wieder bemerken.
Sprechen wir vielleicht über ein paar konkrete Sachen. Also was habt ihr gerade für konkrete Projekte oder Themen, die euch beschäftigen oder eure Organisierungen betreffen?
Ja, von unserem Namen her, Zwangsräumungen verhindern, haben wir, also das war, eigentlich haben wir uns diesen Namen auch gegeben, weil das so quasi die Spitze des Eisbergs darstellt, was so kapitalistische Wohnungspolitik und kapitalistische Besitzverhältnisse auch in der äußersten Form bedeuten kann, nämlich dass Leute gezwungenermaßen ihren Wohnraum verlieren durch teilweise auch staatliche Gewalteinwirkungen, also Polizeieinsätze. Und was uns da sehr verwundert hat bei dem Thema ist, dass das ja zwischen 6 und 7 Mal am Tag in Wien stattfindet. Und das ist so eine hohe Zahl. Und gleichzeitig kriegen wir in unserem Alltag nichts davon mit. Oder halt selten davon etwas mit. Und die Hälfte dieser Zwangsräumungen findet auch in Gemeindebauten statt. Und da war uns das erstmal so ein Anliegen, auch mit den Namen darauf hinzuweisen, welche Dimension das auch hat. Vor allem in einer Stadt, die von sich selber behauptet, eine der sozialeren Wohnungspolitiken zu machen. Also ist das vielleicht woanders dann nochmal schlimmer, aber hier ist es ja schon schlimm genug. Und trotzdem wollten wir uns aber nicht darauf beschränken. Also das Zwangsräumung ist das Äußerste, aber das fängt ja schon früher an. Das fängt bei banalen Dingen an, wie einen befristeten Mietvertrag zu haben auf 3 Jahre. Das besteht schon auch die Gefahr, dass du nach 3 Jahren dann eben deinen Wohnraum verlierst oder eben, dass die Mieten steigen, dass wir uns inmitten einer Teuerungswelle befinden, wo sich die Leute das Leben nicht mehr leisten können, wo Mieten einen enormen Faktor auch darstellen für diese Teuerung. Jetzt im April soll beispielsweise die Richtwertmieten um 8,6% erhöht werden. Und das halt in einer Zeit, wo die Leute schon sowieso nicht mehr auskommen mit ihrem Geld. Das heißt, es war uns wichtig, halt auch das Thema auch zu erweitern. Und da sind wir auf mehrere Fälle dann gestoßen. Ja? Also zum Beispiel waren Personen, die auch bei uns im offenen Treffen waren, haben beobachtet, dass am Gaudenzdorfer Gürtel bei ihnen gegenüber, dass da ein Polizeieinsatz stattfindet. Und haben sich dann angeschaut, was da los ist und sind dann draufgekommen, dass da die Wiener Netze gemeinsam mit der Polizei in einem ganzen Haus den Strom abschalten. Und die Mieterinnen, die dort waren, haben sich gedacht, so, also waren im Gespräch mit den Anwohnerinnen und haben gesagt, so, sie verstehen das nicht, sie zahlen jeden Monat die Miete und da drinnen enthalten sind auch die Energiekosten für Strom, Warmwasser und Heizung. Und dann sind wir eben darauf aufmerksam geworden, haben auch uns mit den Leuten gemeinsam organisiert, haben versucht, rechtliche Schritte zu setzen, indem wir auch zum Beispiel zu der Mieterinnenvereinigung gegangen sind oder zu diesen ganzen Stellen, haben versucht, da auch bei Wien Energie anzurufen, was das Ganze soll. Und auf der Ebene sind wir überhaupt nicht weitergekommen. Also weder die Mietervereinigung noch die Stadt Wien noch Wien Energie hatte irgendwie eine Lösung parat gehabt. Was uns aber dann aufgefallen ist, ist, dass dahinter ein krasses Konstrukt steht, nämlich die Immobilienfirma Picado GmbH, die in 20 Häusern in Wien gehören, und die Hausverwaltung Omega, die den Großteil dieser Häuser betreut, dass die überall eine ähnliche Masche abziehen. Und am krassesten, skandalösesten quasi, ist das die Auswirkung davon, dass was am Gaudenzdorfer Gürtel jetzt aktuell noch ist, dass die Mieterinnen dort seit über 2 Monaten kein Strom, keine Heizung, kein Warmwasser haben, mitten im Winter. Und wir sind dann in die anderen Häuser gegangen auch von Picado. Dort ist uns eben aufgefallen, dass Omega überall die Hausverwaltung ist und dass dort ähnliche Probleme auch sind, ja. Und dass halt hier vor allem Leute in prekären Lebenslagen, sind auch viele auch Geflüchtete, ausgenutzt werden, in dieser prekären Lebenssituation, in dem sie teilweise illegale befristete Mietverträge kriegen oder Untermietverträge, die ihnen keine Rechte einräumen, dass sie überteuerte Mieten zahlen müssen. Und gleichzeitig wird versucht, AltmieterInnen dort rauszudrängen, um, und das ist so ein bisschen das Geschäftskonzept dahinter, die ganzen Häuser dann in Eigentumswohnungen zu verwandeln und dem ein Luxussegment eher zuzuführen. Also meistens wird dann das Dachgeschoss ausgebaut und damit das eben halt in hochpreisige Eigentumswohnungen verwandelt und verkauft, gewinnträchtig. Und uns ist aber da bei der ganzen Sache einerseits auch wichtig zu sagen, so, wir sind jetzt nicht irgendwie die Staatsanwaltschaft, die hinter irgendwelchen Bösewichten her ist, sondern wir wollen eigentlich aufzeigen, dass diese Ausbeutung und diese ganzen Sachen sich nach Recht und Gesetz, vor allem auch im Kapitalismus, vollziehen, dass das Mietrecht genau auch solche Lücken übrig lässt, dass es da auch keine Handlungsmöglichkeiten für Mieterinnen oft gibt. Und dass wir deshalb eine Wohnungspolitik oder uns wünschen, die halt Wohnraum für alle zur Verfügung stellt. Und das gelingt halt nur, wenn die Bedürfnisse nach Wohnraum in den Mittelpunkt gestellt werden und nicht das Interesse nach möglichst viel Profit. Und das ist ja das, was die kapitalistische Logik hier ausmacht.
Und ich glaube, wichtig daran ist auch zu wissen, dass diese ganzen Firmen und diese einzelnen Menschen so ekelhaft und ja, irgendwie so menschenverachtend man ihr Verhalten auch finden mag, trotzdem nach einer Logik handeln oder arbeiten oder funktionieren, die das System ja auch verlangt von ihnen. Also sie erfüllen ja genau diese Rolle, die sie im System haben, nämlich die Menschen, die den Profit maximieren, auf dessen Grundlogik diese Zirkulation der Waren unser System ja basiert, das im Endeffekt ja immer menschenverachtend ist. Also, dass das jetzt nicht ein Einzelfall ist, sondern dass unser System so funktioniert und darauf angelegt ist, dass Firmen das genauso machen.
Zu dem Thema noch, was vielleicht vergessen wurde, also durch unsere Recherchen hat sich dann auch gezeigt, dass dort 150.000 Euro Zahlungsrückstände an Wien Energie gewesen sind, dass halt, wo die Leute schon den Mietvertrag unterschrieben wurden, teilweise schon keine Zahlungen an den Energieanbieter gelaufen sind. Also, dass man eigentlich so die Leute bewusst dem ausgesetzt hat, dass da irgendwann der Strom abgedreht wird. Und das ist halt auch eine Form von sowas, was man nennen könnte Ausmietungsstrategien, die es öfter gibt in unterschiedlicher Ausformung, wo eben versucht wird, Mieterinnen aus Häusern eben rauszuekeln, also sie kurzzeitig halt eben auszunutzen mit irgendwelchen komischen Mietverträgen, aber dann halt rauszuekeln, um eben halt mit diesen leeren Häusern dann ganz andere Sachen machen zu können. Und das zeigt sich halt eben nicht nur bei dieser Firma, da gibt es viele andere Beispiele in Wien, wo Immobilienfirmen genauso vorgehen. Eins der bekanntesten, berühmtesten war ja damals auch die Pizzeria Anarchia. Also das war auch so ein ähnliches Moment, wo man gedacht hat, okay, jetzt holt man Punks ins Haus, dann werden schon die Altmieter das dort nicht mehr aushalten. Aber dem war nicht so, es gab einen Solidarisierungseffekt zwischen denen. Und schlussendlich gab es dann eigentlich eine Zwangsräumung mit 1500 Polizeibeamten, wo noch 10 Leute im Haus waren. Aber da merkt man halt eben, dass es eben, okay, das war wieder jetzt auch so ein sehr bekanntes Beispiel, aber ich glaube, diese Sachen, die sie auch in den Medien schaffen, ist nur ein Bruchteil davon, was eigentlich so die ganze Zeit in Wien auch am Wohnungsmarkt abgeht und passiert.
Ich meine, diese Zahl war jetzt vorhin schon sehr, sehr krass. Was hast du gesagt? 6 bis 7 Zwangsräumungen pro Tag in Wien. Ich meine, der Gaudenzdorfer Gürtel, das ist jetzt wirklich ein sehr krasses Beispiel. Was gibt es sonst so für Themen, die euch gerade beschäftigen auch?
Wir arbeiten unter anderem auch gerade gemeinsam mit ganz vielen anderen Gruppen zusammen in Wien an einer Mobilisierung hin zur sogenannten Gaskonferenz, die Ende März in Wien abgehalten wird. Ja, dort treffen sich eben alle möglichen Verantwortlichen dieser Energiekrise, in der wir uns befinden, beziehungsweise ja die Profiteure dieser Energiekrise, die dort sich versammeln, um für die nächsten Jahre ihren Plan sozusagen zu schmieden, wie es weitergehen soll mit der Gasversorgung in Europa oder auch weltweit. Wir befinden uns eben in dieser Vernetzung, in der wir versuchen, einerseits inhaltlich diesen auch Auswuchs des kapitalistischen Systems etwas entgegenzusetzen in Form einer Gegenkonferenz, wo wir jetzt gerade im Plan sind, über 2 Tage hinweg international Menschen einzuladen, einerseits um einfach daran teilzunehmen und sich dem Diskurs anzuschließen und andererseits eben Vortragende zu den Themen Geopolitik und Krieg, soziale Krise, Teuerung und eben Klima, sich damit auseinanderzusetzen, gemeinsam. Und im Anschluss wird es dann auch noch einige Aktionstage geben, um dann explizit was gegen, also diesen KrisengewinnerInnen auf der Straße auch etwas entgegenzusetzen.
Ja, wir versuchen es generell auch zu vernetzen mit anderen Gruppen, die irgendwie antikapitalistische Kämpfe führen, sei es Rise Up for Rojava oder generell so die Kämpfe in Rojava, die ja auch auf Nachbarschaftsvernetzung basieren und dadurch sich ja eine ganze soziale Revolution entwickelt hat. Oder sei es antifaschistische Gruppen, die ja auch diese, ich weiß nicht, den Rechten irgendwie so diese Themen streitig machen wollen und auch auf diese Fallstricke hinweisen, die es ja in antikapitalistischen Kämpfen gibt, weil die Rechte kann die ja nicht ohne Grund auch für sich ausnutzen. Und dann gleichzeitig versuchen wir auch in so aktuelle Kämpfe reinzugehen, zum Beispiel im Grätzl. Also es gibt zum Beispiel in St. Marx jetzt Neubauprojekte, wo ein Skateplatz, ein selbstorganisierter, irgendwie jetzt zugemacht werden soll. Und wir versuchen einfach, so gut es geht, ein bisschen uns zu vernetzen, Kämpfe zu unterstützen, die bereits da sind und auch irgendwie zu schauen, dass die Kämpfe, die wir führen oder die Kämpfe auch, die BewohnerInnen jetzt am Gaudensdorfer Gürtel führen, die radikale Linke hinter sich haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Anspruch, zu sagen, hey, da gibt es Leute, die haben dieses Bewusstsein, für das wir irgendwie so kämpfen, die müssen dort jetzt auch hingehen. So, wir müssen zeigen, dass wir als radikale Linke irgendwie so eine Kraft sind, die genau solche Leute unterstützt, die genau in dem Ausmaß betroffen sind von den kapitalistischen Verhältnissen. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, diese Connection auch ein bisschen herzustellen. Also so empfinde ich das auch im Moment. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Genau, das ist auch der sehr, sehr zentrale, wichtige Punkt, halt auch, was halt auch Solidarität bedeutet, halt eben, dass wir halt nicht irgendwie aus karitativen Zwecken irgendwelche Kämpfe führen wollen, sondern dass wir das aus Solidarität machen, in Verbindung mit den Leuten, weil wir auch betroffen sind und weil wir halt auf Augenhöhe versuchen, auch so schwierig das vielleicht auch manchmal sein mag, eben für ein besseres Leben zu streiten.
Ich finde, du hast jetzt vorhin auch was voll Spannendes angesprochen. Du hast das jetzt irgendwie so diese Fallstricke genannt, warum Rechte ja auch zu solchen Themen mobilisieren können. Vielleicht magst du da näher drauf eingehen, was ihr versucht, irgendwie stärker herauszuheben, warum diese Lösungen, die Rechte halt präsentieren, eigentlich keine Lösungen sind, keine wirklichen.
Ich beginne vielleicht mit einer Anekdote, dass wir dran waren an einem Fall in der Taborstraße, wo auch MieterInnen, also deren Mietverträge irgendwie gekündigt wurden, ihnen mit Zwangsräumung gedroht wurde, weil das Haus im Besitz der Barmherzigen Brüder ist und die das irgendwie anders benutzen wollen. Und da auch mietrechtlich alles ganz shady war. Auf jeden Fall haben wir uns mit denen in Kontakt gesetzt und kurze Zeit später hat auch Küssel, ein einschlägiger Neonazi, ein Verurteilter, dort auch eine Kundgebung gemacht und hatte eben ein Transparent, auf dem stand, irgendwie gegen Bonzen und Parasiten und mit ganz antisemitischen halt Bildern da auch gespielt. Und ich glaube, das ist irgendwie so das beste Beispiel dafür, in welche Fallstricke man sich begeben kann, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der reaktionäres Gedankengut sehr tief verankert ist, sei es Antisemitismus oder Rassismus, sind genau das die Bilder, die auch in den Köpfen der Leute entstehen können, wenn wir beginnen zu reden von den gierigen Bonzen und Spekulanten, die mit unseren Immobilien spekulieren. Also ich glaube, wir müssen da sehr vorsichtig sein, um nicht Ressentiments irgendwie zu verstärken, sondern eine antikapitalistische Kritik zu formulieren, die eben das System kritisiert in erster Linie und gleichzeitig aber auch diese ganzen reaktionären Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse, die das System ja auch so stark und machen und stützen, mitkritisiert. Also dass wir uns gleichzeitig gegen Antisemitismus und gegen Rassismus und gegen Sexismus stellen und das kapitalistische System in Frage stellen und überwinden wollen. Und ich glaube, da liegt halt oft so diese Schwierigkeit, also dass man da irgendwie nicht reaktionäre Bilder bedient, die vielleicht in der österreichischen Gesellschaft oder deutschen vor allem sehr stark vorhanden sind.
Voll, und ich glaube, was halt auch ein Anspruch auch ist, also abseits von irgendwelchen universitären Hörsälen, auch sowas wie Intersektionalität in unseren Kämpfen auch tatsächlich auch zu vermitteln, weil halt, das sieht man ja auch beim Wohnungsmarkt, halt nicht nur eben die kapitalistischen Verhältnisse da eine große Rolle spielen, die ökonomischen, sondern auch andere Herrschaftsverhältnisse natürlich da auch mit reinwirken. Und halt, wer von Zwangsräumen betroffen sind, wer von Armut betroffen ist, das hat auch wiederum mit anderen Verhältnissen zu tun. Es hat damit zu tun, dass vor allem Frauen oder Flinterpersonen sehr stark von Armut betroffen sind. Das hat damit zu tun, dass eben migrantisierte Personen sehr stark von Armut und deshalb auch von Zwangsräumungen betroffen sind. Und diese ganzen Momente müssen auch für einen emanzipatorischen Kampf da eine große Rolle spielen. Und wir haben auch versucht, bei den Fahrraddemos eben mehrere Aspekte eben auch wieder herauszugreifen, auch über Wohnungslosigkeit in Wien bei gleichzeitigem Leerstand von 30.000 bis 100.000 Wohnungen und solche Themen. Also versuchen wir da halt eben das Ganze auch breiter und umfassender anzugehen mit einer Gesellschaftskritik, die viele Momente ineinander vereint.
Weil du jetzt wieder eine Zahl genannt hast, das ist wirklich was, was mich interessiert. Ich habe einmal versucht, in Graz herauszufinden, wie viel Leerstand das es gibt oder dass es, ob es überhaupt Schätzungen gibt, und es ist wirklich fast unmöglich, das rauszufinden. Wie kommt ihr an eure Zahlen? Wie macht ihr das?
Ja, das gilt nicht nur für Graz, das ist auch in Wien ein großes Problem. Diese Schätzungen zum Beispiel von 30.000 bis 100.000 leerstehenden Wohnungen in Wien, die lassen sich so nachschauen, meinetwegen durch Recherchen von der Arbeiterkammer oder andere universitäre Stellen, aber die müssen selbst auch schätzen, weil es eben keinen geregelten Überblick darüber gibt, den die Stadt oder das Land Wien eben anbietet. Und so müssen wir eben auch häufig auf diese geschätzten Zahlen zurückgreifen.
Was bei diesen Schätzungen eben halt auch vielleicht auch eine große Rolle spielt, ist zum Beispiel, dass man auch nicht abbilden kann, welche Besitzverhältnisse eigentlich in der Stadt auch sind. Also sowas wie, weiß nicht, in Berlin, wo halt Deutsche Wohnen oder halt Vonovia zwei große Immobilienkonzerne sind, das ist in Wien irgendwie vergleichbar noch nicht aufzufinden, aber wir wissen es auch nicht, weil ganz oft diese Immobilienfirmen Unterfirmen haben, zahlreiche, und sich so ein bisschen auch dieses bisschen verschleiern, wie viel eigentlich von der Stadt in ihren Besitz ist und welche Marktmacht sie dadurch dann auch entwickeln können. Und da ist halt echt noch tatsächlich auch viel an Daten zu erheben, um sich überhaupt mal einen Überblick zu schaffen, so wogegen man da überhaupt eigentlich ankämpft.
Aber diese Daten, also das ist ja auch wieder die nächste Herausforderung, weil die einzige Methode, von der ich bisher gehört habe, die geht wegen dem Datenschutz nicht, nämlich deswegen wegen den Stromzähler, also über die Stromzähler zu erheben und zu sagen, okay, passt, da hast du eine Wohnung, da wird fast kein oder kein Strom verbraucht, dann kannst du davon ausgehen, dass die leer steht. Aber was gäbe es da überhaupt für Methoden, Leerstand zu erheben?
Das kurze Antwort, halt, die halt irgendwie auch eine Praxis halt von unten auch ist, ist halt zum Beispiel ein Leerstandsmelder. Also dass halt einfach Auffälligkeiten, wenn zum Beispiel halt mal beim Haus oft halt nie ein Strom oder ein Licht brennt in der Nacht, ja. Wenn man auch sieht, bei Briefkästen wird die Post nicht abgeholt. Also wenn halt solche Auffälligkeiten einen auffallen, das konnte man dann halt online eintragen bei diesem Leerstandsmelder. Und das konnte so einen gewissen Überblick schätzungsweise dann halt zum Beispiel generieren. Ist halt auf das Mittun von allen dann halt auch angewiesen.
Mir ist gerade eingefallen, dass das eigentlich auch eine sehr so historisch gängige Praxis war lange Zeit, weil obdachlose Menschen ja auch oft darauf angewiesen waren, über Leerstand Bescheid zu wissen, leider. Und dass es ja früher auch irgendwie funktioniert hat, nur jetzt habe ich das Gefühl, dass die Menschen weniger zusammenhelfen und auch das Problem irgendwie gar nicht mehr so stark wahrnehmen, dass Leerstand ja eigentlich, während Leute im Winter auf der Maria-Hilfe-Straße schlafen, bei Minusgraden, dass und ihre Nachbarwohnung leer steht, dass das irgendwie gar nicht mehr als absurd oder als was Schlechtes wahrgenommen wird. Das ist irgendwie auch etwas, was wir, glaube ich, im Bewusstsein bekämpfen müssen.
Das ist eh fast eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage schon. In urbanen Räumen ist Zusammenleben und Wohnen ja sowieso auch aus unterschiedlichen Gründen einfach eine Herausforderung. Habt ihr dazu Ideen oder Vorstellungen, was man verändern könnte oder sollte?
Ja, ich meine, so aus eigenen biografischen Gründen beziehe ich mich gerne auf Rojava und das ist irgendwie so in meinem Kampf auch mein Vorbild, begonnen mit jetzt der Organisierung in der Nachbarinnenschaft oder auch der Organisierung von unten im Sinne von die Demokratie wirklich zu den Leuten zurückholen und die Verwaltung auch selbst irgendwie organisieren und dadurch ja auch die politischen Abläufe und die Entscheidungsprozesse wirklich in das Leben der Leute zurückholen und zu Beginn zusammen irgendwie so zu diskutieren und entscheiden, wie soll unser Zusammenleben aussehen, wie soll unser Wohnraum aussehen, wer soll wie wohnen, wie können unsere Prozesse zusammen organisiert werden. Ich glaube, was zurzeit irgendwie ganz krass diese Kälte auch schafft, dass es einfach irgendwie menschlich vertretbar plötzlich ist, zuzuschauen, wenn Leute bei Minusgraden auf der Straße fast halb erfrieren und vorbeizugehen, ist ja irgendwie auch diese Idee von, ja, da gibt es ja Leute, die verantwortlich dafür sind. Da gibt es ja irgendwie eine Bürokratie, die ja das alles im Griff haben muss. Da gibt es eine Verwaltung, die schaut schon, dass es allen gut geht. Obwohl es ja eigentlich niemandem gut geht. Und ich glaube, da ist es wichtig, irgendwie das wieder so mehr zurückzuholen und den Leuten zu zeigen, so hey, wir können es auch, also ich meine, so wir wollen uns selbst verwalten, wir wollen das selber auch in die Hand nehmen und entscheiden. Wir wollen irgendwie so, dass in unserem Teil von unserem Leben soll nicht nur Arbeit sein, sondern auch unser Zusammenleben und die Organisierung davon. Aber ich glaube, das ist halt sehr schwer, vor allem in den so europäischen Ländern dieses Gefühl von Zusammenhalt wieder zu vermitteln und Solidarität in der Nachbarinnenschaft, da wo es ja eigentlich anfangen sollte.
Dann, weil du irgendwie Stadtplanung angesprochen hast, also vielleicht kann man das auch so negativ bestimmen, was nicht so sein sollte. Also ich glaube, es fallen einem, wenn man mal durch die Stadt geht, sehr viele Sachen auf, die auch absichtlich so geplant sind, dass sie eigentlich sowas wie eine komplette Kälte und Menschenverachtung schon ausstrahlen. Sei das jetzt Hindernisse, die Obdachlosen in den Weg gestellt wird, um irgendwie Schlafplätze bei gewissen Stellen zu verringern oder andere Formen von Vertreibungspolitiken, teilweise mit Störgeräuschen, mit Lichtern. Also solche Sachen werden halt öfter auch eingesetzt, um halt unliebsame Personen aus dem öffentlichen Bild oder von gewissen Plätzen einfach fernzuhalten. Aber das auch die Architektur halt generell, ja, also wenn man im ersten Bezirk ist, ist es halt die komplette Herrschaftsarchitektur, die einen sehr klein vorkommen lässt, also auch eine komplette Ohnmacht erzeugt, wenn man dort sehr verloren dann auf riesigen Plätzen rumsteht. Es ist natürlich auch eine klimapolitische Sache, wenn man sieht, okay, wie viel Platz wird eigentlich Autos gegeben und Straßen und weiß nicht was alles, ja, und wie viel wenig Platz haben eigentlich Menschen, die da leben in dieser Stadt oder können diese Straßen noch benutzen.
Ja, dazu fällt mir eben auch ein, dass das irgendwann dann auch einen gesundheitlichen Faktor annimmt, wenn ich dann wieder an die heißen Sommer in Wien denke. Wien rühmt sich immer damit, so eine super grüne Stadt zu sein, aber wenn man mal genau schaut, wo diese grünen Flächen eigentlich vorhanden sind, dann ist es in irgendwelchen Bezirken, wo eben die Menschen leben, die sich das leisten können, dort zu leben. Und gerade in den an den Orten, in den Bezirken, wo eine höhere Armut herrscht, haben wir es mit komplett versiegelten Straßenzügen zu tun, die sich derart aufheizen im Sommer, dass sie gesundheitsgefährdend sind. Und da wohnen eben nicht die Menschen, die es auch sich jeden Tag leisten können, irgendwie an die Donau zu fahren, um sich da irgendwie Abkühlung zu holen. So drückt sich dann eben auch eine kapitalistische Stadt eben aus, ja.
Und auch allein die moderne Architektur, also ist irgendwie alles nur mal auf Funktionalität ausgelegt oder sehr rational geschliffen irgendwie so auf den Arbeiter, der eigentlich nur zu Hause ist am Abend, um zu schlafen und zu essen. Und die ganzen, ja, auch Außenbezirke, die eigentlich nur mehr dafür angelegt sind, dass man dort gar nicht mehr wohnt, sondern eigentlich nur, ja, irgendwie so Haus am Abend ist man dann dort nach der Arbeit und am Tag ist man eh nicht da, so auf die Art. Also ich finde, da braucht es einfach wieder mehr, ja, es gibt keine Räume, um zusammenzukommen, es gibt keine Räume, um sich generell auch in der Nachbarinnenschaft zu treffen, es lebt halt jeder nebeneinander, aber niemand lebt eigentlich miteinander, so wirklich. Oder vielleicht lebt auch niemand richtig, sondern alle vegetieren halt so vor sich hin und schleppen sich von einem Tag zum anderen.
Ja, sogar dann auch halt sowas wie Mobilität, also wie du das jetzt auch angesprochen hast mit den Außenbezirken, oder? Es ist ja auch nicht eine rein menschenfreundliche Erfindung, halt U-Bahn-Ausbau da, damit die Leute auch mobil sind, was ja auch sinnvoll ist. Aber eigentlich geht es auch darum, so schnell wie möglich Arbeitskräfte vom Wohnort zu dem Arbeitsplatz zu bringen. Und das ist halt immer auch auf dieses Zweckrationale ausgelegt halt. Und weil du schon Raum angesprochen hast jetzt vorhin, also wo man auch Raum schaffen kann. Es gibt auch Knäste auch mitten in der Stadt, zum Beispiel die Josefstadt, wo Menschen unter menschenunwürdigsten Bedingungen inhaftiert sind. Da könnte auch eine schöne Baulücke mal hinkommen, mit der man sehr viel anfangen kann, zum Beispiel ein Freibad oder sowas.
Ist euch noch irgendwas wichtig, abschließend zu sagen?
Ja, also wenn ihr Lust habt, eure Wohnungssituation oder Wohnungssituation eurer NachbarInnen zu politisieren und irgendwie daraus einen politischen Kampf zu machen, könnt ihr euch uns kontaktieren in den sozialen Medien, da heißen wir nkommun.at oder unter zwangsräumungen@riser.net. Genau, und ich glaube, was auch wichtig wäre für uns, ist einfach, dass Leute hinkommen zu unseren Protesten, die wir organisieren. Ich glaube, Öffentlichkeit und generell das Gefühl, dass es da viele Leute gibt, die das interessiert und denen das nicht egal ist, dass diese Leute am Gaudenstorfer Gürtel gerade seit Monaten im Winter ohne Strom und warmes Wasser leben. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Einfach da sein und kommen und in den Austausch treten. Und ja, ich glaube, das würde uns freuen, wenn Leute Interesse haben, kontaktiert zu uns einfach.
Ja, ich glaube auch, dass halt genau das halt oft das Problem ist, dass man sich halt so ohnmächtig fühlt auch, oder? Vor allem, wenn ich jetzt alleine irgendwo wohne und dann habe ich da irgendwie Probleme, dann ist eine riesige Hausverwaltung, irgendwelche bürokratischen Hürden und dies, das. Also dass halt die Ohnmacht da sich noch verstärkt. Und ich glaube, wenn man sich dann halt zusammentut, zusammenschließt, dann kann man den Spieß halt auch umdrehen. Und wir können da halt auch viele Erfahrungsmomente schaffen und auch Handlungsoptionen, wenn wir halt gemeinsam auch uns selbst organisieren und für Sachen kämpfen. Und wir meinen damit jetzt nicht, dass irgendwie alle sich irgendwie bei uns anschließen sollen und wir eine riesige Massenorganisation, auch wenn das natürlich sehr schön wäre. Aber eigentlich geht es uns halt darum, Leute auch zu motivieren oder Sachen zu politisieren im Alltag, dass Leute halt einfach selbstständig sich organisieren anfangen. Und genauso ist auch unser Motto quasi, der auf unseren Sack halt auch draufsteht, eben halt MieterInnen aller Grätzl, vereinigt euch. Ja? Also das ist auch eine Handlungsempfehlung an alle.
Dankeschön.
You're an activist, you fight for the good life for all, or you just want to change something and don't know exactly how? Tipping Point's Aid in Vienna is waiting for you. From February 24th to 26th, Tipping Points in Vienna will be all about movement building, fighting for justice, and how groups can empower themselves to make a difference. Tipping Point offers you a diverse program in one weekend on facilitation, action planning and training, legal assistance, press relations, strategy development, sustainable activism, safe communications, and campaign planning. Tipping Points 8, from February 24th to 26th in Vienna. You can register now on our website. www.tippingpoints.live.
Da eine Person auch als Aktivistin bei Rise Up for Rojava aktiv ist und die autonomen kurdischen Gebiete besonders hart vom Erdbeben betroffen wurden, wollen wir nochmals auf Spendenmöglichkeit verweisen. Derzeit ist es sehr schwierig, Hilfsgüter in die Region zu bringen, da es den Gebieten mehrere bewaffnete Konflikte gibt. Erdogan und Assad die Region weiter angreifen und Hilfslieferungen aktiv behindern. Medico International, Hewasor Akurdistane, also der kurdische Halbmond, versuchen genau in jene Gebiete zu kommen, die sonst keine Hilfe erreicht. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war eine Sondersendung zum Thema Wohnen als Menschenrecht und Zusammenleben in urbanen Räumen. Bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung findet ihr Möglichkeiten, die Gruppe Zwangsräumungen verhindern, zu kontaktieren. Von unten hört ihr diese Woche wie gewohnt am Mittwoch um 17 Uhr mit dem Nachrichtenmagazin. Und die Stimmlagenausgabe am Donnerstag kommt auch aus der Von unten Redaktion. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns.
Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.